Wie bist du denn eigentlich damals zur Cowboy-Wing gekommen?
Jeder kann mal daneben lang. Man hat auch mal gedacht, boah, das wird das Meme des Jahres werden. Und dann stellst du es hoch und dann hast du 300 Likes. Und so, okay, das fanden die Leute richtig scheiße.
Das ist ja bei uns üblich. Man kann ja bei uns dann jederzeit versuchen, Mitglied zu werden. Es gibt gewisse Hürden, die drin sind. Mehrfach eine gewisse Like-Zahl überschreiten.
Ich habe, dass ich in diesem einen Semester habe ich, glaube ich, knapp 1500, 1800 Fotos gemacht. Und dann hat mich auch mein Fuchsmajor angeschaut, ob ich nicht komplett bescheuert bin.
Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht. Gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Mein heutiger Gast ist jemand, der mehrere Welten verbindet. Vom Fachinformatiker zum erste Generation Akademiker, vom Fotofuchs zum Meme-Macher und heute Mitbegründer von Corpo Content Lab, alter Herr des VDST München und kreativer Kopf bei Corpo Meme. Herzlich willkommen, Maximilian Bitter. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, JP. Ich freue mich, hier zu sein.
Hat es endlich mal geklappt, ne? Dass du vorbeikommen konntest.
Lang geplant, aber gut Ding will eine Weile haben.
Ja, wir kennen uns jetzt auch schon 4 Jahre, wie wir heute rausgefunden haben.
Das ist der Wahnsinn.
Bevor wir in das Gespräch einsteigen, erstmal ganz, ganz wichtige Info. Der Max ist Mitbegründer hier von diesem Podcast auch unter anderem. Er war immer im Hintergrund. Von ihm ist die Idee, dass er das Ganze hier Laberlümmel heißt. Er hatte die Idee, das war eine geistige Geburt, über die wir uns sehr gefreut haben. Willst du mal erzählen, wie das passiert ist?
Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob du schon 2013 oder erst 2023 oder 2024 auf die Idee kamst.
24.
Und dann hast du ja mal rumgefragt, so hey, ich habe da eine Idee, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und dann kamst du, glaube ich, mit mehreren Ideen um die Ecke. Und ich sagte, ja, wenn es um Corpus geht, die miteinander reden.
Und nicht zum Trinken kommen.
Was kommt besser zusammen als einfach, ja, das ist doch einfach ein Laberlümmel. Und so kam es zur Namensgebung.
Einfache und gute Idee, pointiert wie ein gutes Meme, würde ich sagen.
Dafür bin ich da, hoffentlich.
Definitiv. Hallo Leute. An dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk. Ja, es ist schön, dass das geklappt hat. Wir haben ja jetzt auch schon ein arbeitsreiches Wochenende hinter uns. Und dann lass uns doch direkt mal in unser Gespräch einsteigen. Max, stell dir vor, du müsstest einem 18-Jährigen in einem Satz erklären, warum du dich für ein Leben mit Verbindungsstudium und, naja, auch irgendwo Medien entschieden hast. Was würdest du sagen?
Ja, ich würde, glaube ich, grob sagen, langweilig kann ja jeder. Es ist ein Ritt durch alle verschiedenen Couleurs, die nicht nur die Corpo-Welt, sondern die allgemeine Welt zu bieten hat. Mein Vater hat mir mal gesagt, dein Lebenslauf ist alles andere als eine gerade Linie. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen was, auch dass das Leben spannend macht, dass man sagt, hey, ich habe alles mal gemacht, ich war überall mal drin, ich habe vieles gesehen. Auch wenn man sagt, ich glaube, wenn man viele andere Persönlichkeiten sieht, kann man nie genügend sehen. Aber ich versuche immer mit offenen Augen, offenen Ohren durch die Gegend zu laufen und sagen, hey, wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann will ich das auch mal versuchen. Und auch darum darüber hinaus, wenn es um Verbindungen geht, dass man sagt, es ist einfach ein Leben. Wenn man es nicht hatte, kann man es, glaube ich, gar nicht genug vermissen. Und wenn man es erlebt hat, kann man nur sagen, das waren so viele unendlich geile Stunden, Abende, Jahre, Wochen, Wochenenden vor allem, die man unterwegs ist, quer durch die Republik. Und ich glaube, da kannst du viel mehr erzählen. Ich glaube, du hast auch viel mehr vergessen, was ich hier erlebt habe. Deswegen glaube ich auch, dass ich da noch weit in deinem Schatten stehe.
Ach Quatsch. Ich hatte mal ganz intensive Zeiten. Die sind dabei jetzt auch mittlerweile ein bisschen lange her schon. Erschrocken festgestellt, dieses Jahr immer schon 37.
Ja, ich wurde dieses Jahr 30. Jetzt ist auch die 2 weg. Ich bin also als auch weit weg von dem Jungstudierenden und Jungaktiven.
Die Zeit geht ins Land.
Ja, es wird jetzt, es kommen jetzt die ersten Füchse, die mich dann nur noch als Aha Bitter kennen. Ich glaube, das ist dann auch wie bei dir gewesen ist, dass es dann nicht mehr, ah ja, das ist der JP, das ist der Jan, sondern aha, das ist Aha Wolters.
Ich nenne sie immer noch JP. Könnt's auch gern machen. Sag mal, bevor wir ins Detail gehen, was war denn der Moment, an dem du zum ersten Mal gedacht hast, jetzt gehöre ich hier wirklich in diese Welt der Verbindungen?
Oh, das ist immer schwierig zu sagen. Was war dieser Moment? Ich glaube, das erste Mal, wo ich es dann richtig gemerkt habe, war, glaube ich, sogar bei meinem Kai-Gespräch damals mit meinen heutigen 3 Bundesbrüdern, die mir damals gegenüber saßen und haben dann so eine PowerPoint-Folie damals noch ganz regulär durchgepaukt. So, hey, ja, wir sind jetzt hier so eine Verbindung, wir machen das und das und wir trinken hier mal und dann sind wir hier unterwegs. Und ich hab das alles so angeschaut, so ja, wir sind... wir interessieren uns politisch, dass wir uns hier auch ein bisschen unterhalten, dass wir also sozusagen nicht einfach eine quasi wie ein Handballclub da sitzen, sondern dass wir uns auch unterhalten, auch über politische Themen oder auch eben gesellschaftskritische Themen, dass wir Veranstaltungen machen und so weiter, dass wir von Kneipen zu mal einem Glühweinstand besuchen oder auch einfach nur die oder zum Beispiel auch einfach mal ein Wochenende hier, sei es, wir waren ganz oft in Prag, wir waren in Paris jetzt vor kurzem, wo ich leider nicht dabei war, aber es war so viel dabei, wo ich gesagt habe, hey, das ist ganz cool, das kenne ich ja schon. Oder beispielsweise war ein Ritteressen mit dabei, was ich auch mit privaten Freunden oft gemacht habe und auch immer noch mache, einmal im Jahr. Und da war so viel dabei, so, ah ja, das kenne ich oder ja, das wäre mal cool zu erleben und so weiter. Und ich habe nur diese PowerPoint durchgeschaut und habe gesagt, so, okay, wo ist so ein bisschen auch darauf geartet, so, ja, wo ist denn jetzt der Haken? Wo ist denn das, was mir keinen Spaß macht. Wo steht denn jetzt drin, dass ich hier meine Seele verkaufen muss oder jeden Tag um 5 Uhr aufstehen muss, um, keine Ahnung, das Bier in meinen Händen in den Keller zu tragen oder hochzutragen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, hey, das ist ja richtig cool. Und dann haben sie dann gezeigt, wie das sozusagen den ersten Bierjungen habe ich dann live miterlebt zwischen meinen heutigen Leibburschen und meinen Fuchsmajor aus dem 2. Fuchsensemester dann, wie sie dann gegeneinander getrunken haben. Und ich kam eigentlich aus dem Grinsen nicht raus. Und ich weiß noch, mein heutiger Leibbursch hat mich dann angeschaut in der Gruppe von den Leuten, die wir dabei waren, und hat gesagt, ich glaube, er findet es geil. Und ich fand es geil.
Ja, also bei mir war das so, ich hatte so ein Gefühl von Wahrhaftigkeit, als ich das erste Mal Verbindungshaus betreten hatte, weil ich gemerkt habe so, boah, das ist meine Welt. Ich hatte ja schon mal in anderen Sendungen erzählt, dass ich ja so wie der Typ war auf dem Schulhof, mit allen gut verstanden. Ich hätte mit jedem immer Party machen können, aber ich hatte keine Lust, irgendwie Teil von diesen Klicken zu sein. Aber hier habe ich mir gedacht, dass das passt. Und ich muss sagen, so Alkohol, also beziehungsweise so Sachen wie Bierjungen waren am Anfang so cool. Habe ich auch so schon, also habe ich mit 17 auch, ohne zu wissen, mit anderen Kumpels schon gemacht, dass man da gegeneinander auf Geschwindigkeit getrunken hat. Aber das habe ich dann so im Laufe der ersten 2 Monate, glaube ich, dann angefangen, lieben zu lernen. Und das ist auch eine Liebe gewesen, oder ist eine Liebe, die auch nicht weggegangen ist. Aber ich meine, es ist halt auch cool, was ich auch geil finde, ist halt diese Verpflichtung, die du halt hast, ne? Oder dieses verpflichtende Gefühl, dass dich die Leute halt committen für etwas, dass sie es halt ernst nehmen, ne? Und das finde ich halt geil an der Verbindung. Das hat mich halt von Anfang an halt gepackt, dass es halt nicht so ein Kein-Bock-Verein halt ist, so jeder macht mal das, wenn er mal Lust drauf hat, sondern, ich meine, gut, das hast du in Verbindung auch manchmal in Phasen über, aber es ist das Ganze so ein bisschen strukturierter, fokussierter und verbindlicher halt auch ist.
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns war das immer so in der Verbindung, wir sind eine der wenigen Verbindungen in München, die derzeit über kein eigenes Haus verfügen, was sehr schade ist. Aber wir konnten das halt immer sagen, wir sind auch noch, in Klammern eigentlich, eine relativ junge Verbindung, wir wurden erst 2006 wieder gegründet. Und so unser interner, unter vorgehaltener Hand war immer unser Leitspruch, ja, wir haben kein Haus, wir haben auch kein Geld, also keine Unmengen an Geld im Vergleich mit anderen Verbindungen in unserem Umfeld. Aber wir haben Leute, die Bock haben.
Das war bei uns ja auch so.
Und das ist so verdammt wichtig, dass man eigentlich sagt, hey, wir waren immer eine große Aktivitas. Wir waren, glaube ich, nie unter 20 Leuten. Wir waren immer so zwischen eigentlich so 25, 28 Leute, haben wir immer so angepeilt, inklusive Fuchsenstall. Und dass du sagst, hey, wenn wir hier irgendwie irgendeine Veranstaltung planen, sei es eine Semesterparty, sei es wir machen eine aktiven Fahrt, wir machen spontan irgendwie mal, keine Ahnung, einen Ausflug. Mhm. Das waren immer Veranstaltungen, wo richtig viele Leute dabei waren und die richtig auch Bock hatten, was zu bewegen. Und auch der große Vorteil von München ist, es ist natürlich jetzt eine sehr große Stadt, wo immer sehr viel Zufluss an Studierenden ist. Also mhm. nicht nur im Wintersemester, sondern auch in den Sommersemester. Und darüber hinaus natürlich auch viele alte Herren von anderen VDST-Bünden, die nach München ziehen nach ihrem Studium oder auch vielleicht schon während dem Studium. Wir haben viele, die fürs Masterstudium dann nach München kommen und dann auch nochmal bei uns sich sozusagen überstallen lassen oder auch aktiv werden und sich sozusagen dann auch nochmal einbringen. Und auch, wie gesagt, wir wurden ja 2006 erst wieder gegründet, haben wir viele alte Herren, die schon in den 80er, 90ern, 2000er zu uns gekommen sind, diesen Bund auch mit aufgebaut haben. Da haben wir wirklich sehr viele Bundesbrüder aus anderen Städten, die, denen wir wirklich sehr, sehr viel zu verdanken haben und die das hoffentlich auch wissen, was sie alles mit aufgebaut haben und da wirklich auch mit Schweiß, Blut, Tränen und eigener Aufopferungsgabe sozusagen dastanden und gesagt haben, hey, ich will, dass das hier alles funktioniert. Und das hat auch wirklich funktioniert. Und die ersten Generationen, die da rausgewachsen sind und natürlich auch die viel weiteren Generationen an Aktiven, die da bis zu mir und auch natürlich auch nach mir aktiv wurden, kann da immer auch wieder auf eine mittlerweile sehr gut gefüllte Ahnengalerie sozusagen schauen und sagen, hey, wir haben das echt geschafft, hier wieder richtig was zu zaubern oder beziehungsweise herzustellen und zu gründen, wo die Leute auch immer noch wieder gerne hingehen. Mhm. Und jetzt sehen wir gerade so in dem Bereich, dass auch die ersten alten Herren auch mittlerweile Kinder haben, die natürlich jetzt sich auch immer mehr wieder leider familiär bedingt wieder so ein bisschen entfernen, weil die natürlich sagen, hey, vielleicht ist auch der zweite, dritte, vierte, fünfte oder zehnte Geburtstag von meinen Kindern vielleicht wichtiger als irgendwie mal eine Ankneipe, was man als Aktiver vielleicht nie so gesehen hat, aber natürlich auch als alter Herr mal sagt, ja, vielleicht muss man da auch mal einen kleinen Abstand nehmen. Mhm. Aber man freut sich auch darin zu sagen, so jedes Mal, wenn ich dann wieder einen Post in unserer WhatsApp-Story sehe und von einem alten Herrn oder einem Bundesbruder, der dann sagt, hey, hier, meine Tochter, mein Sohn hier geboren. Und er sagt, hey, da haltet schon mal in.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
18 Jahre zimmerfrei sozusagen, das freut einen immer sehr, dass sozusagen auch der Lebensbund auch weitergegeben wird und das auch wirklich im Herzen getragen wird.
Das ist auch wunderschön. Mein Bund ist ja in einer ähnlichen Situation so wie deiner. Wir hatten auch früher mal sehr große Aktivitäten. Jetzt nach Corona ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber wir bauen gerade wieder energisch auf. Und mit den Mitgründern von mir, der übrigens einer ja von denen ja auch VDSTer wie du bist, VDST Clausthal, bei uns die ganze Wiederbegründer-Generation, die Generation 1 hier, wir haben alle Kinder gekriegt mittlerweile. Ich glaube, wir sind alle bei zwei Kindern mittlerweile. Unter anderem auch Söden mit dabei und da ist die Hoffnung groß, dass die dann auch mal in die Fußstapfen dann später eintreten. Dann hat sich dann auch die ganze Erziehung gelohnt, ne? Wenn der Altherrensohn dann auch von sich aus aktiv wird.
Ja, das ist immer sehr, sehr vorteilhaft, wenn man so natürlich auch eine Geschichte hat, die man sagt, kennt das Verbindungsleben nicht nur vielleicht aus einer Doku oder aus Hörensagen. Wie du auch vorhin gesagt hast, wie gesagt, ich bin ja auch der Erste in der Generation meiner Familie, der unter anderem auch eine Universität besuchen durfte. Und das ist halt schon was, wo man sagt, okay, als ich damals auch aktiv wurde, beziehungsweise das erste Mal eigentlich eher sozusagen meine Zulassung zur Hochschule bekommen habe und sage, hey, ich gehe jetzt nach München, ich gehe studieren und kenne niemanden. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus der Nähe von Erlangen. Gibt es natürlich auch eine große Universität, auch in Nürnberg gibt es ja noch die Hochschule. Und dann habe ich halt auch so gesagt, okay, ja, für 15 Kilometer Entfernung, ich glaube, das kann ich meinen Eltern nicht sagen, ja, ich ziehe jetzt nach Erlangen, was 10 Minuten Autofahrt ist, nur um deine Universität zu besuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt, weil ich habe ja davor meine Ausbildung gemacht, ich habe schon gearbeitet, ich habe mein Abitur nachgeholt. Das heißt, ich war ja schon 22, als ich überhaupt an die Hochschulen dieses Landes kommen konnte. Mhm. Um dann halt zu sagen, ich versuche jetzt auch mal den Schritt nach außen. Ich ziehe aus, ich möchte mal woanders hingehen. Und war sehr froh, dass ich dann nach München gehen konnte. Ich habe die Stadt immer gemocht.
Aber du hast ja erst dann Ausbildung gemacht und dann hast du ein Abi nachgeholt und dann bist du nach München, ne?
Exakt. Ich habe erst, erst Realschule gemacht, habe die 2012 damals abgeschlossen. Wollte danach eigentlich direkt aufs Gymnasium, das hat aber leider nicht mehr geklappt, beziehungsweise da gab es dann einige Unstimmigkeiten auf meinem Klassenlehrer, aber das ist jetzt eine andere Geschichte.
Shame on him.
Stand dann sozusagen mal Mitte Juli da, also mit dieser Aussage so, okay, mein eigentlicher Plan sozusagen im September wieder an der nächsten Schule zu sitzen, ist jetzt gerade so ein bisschen in Luft aufgegangen. Und da muss ich auch mal meinen Eltern danken, meine Eltern sind beide selbstständig und die haben mich dann auch angeschaut und sagst, okay, dann such dir eine Ausbildung oder du gehst aufs Internat. Das war halt damals so ein bisschen die Frage und ich so, okay, ich habe irgendwie nicht so Bock aufs Internat und ich habe dann meine Ausbildung gefunden als Fachinformatiker, wo ich gesagt habe, okay, das war ja dann auch mal so eine Frage, so, okay, was interessiert mich denn jetzt eigentlich? Das ist ja frei, wie wenn du sagst, okay, du kannst jetzt studieren, was studierst du denn? So, wenn du jetzt jemanden fragst, so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt gesagt, okay, mich haben irgendwie schon immer Computer interessiert. Also ich war,
ja. Es ist ein super spannender Job. Also ich kann auch jedem sagen, der jetzt zum Beispiel mit seinem Studium struggelt oder merkt so, ey, das ist, also Akademiker werden, das ist eigentlich, merke ich gerade, ist nicht so mein Ding. Jetzt bin ich zwar in der Verbindung und so weiter. Die Ausbildung zum System, also zum Fachinformatiker mit Systemintegration zum Beispiel, das sind Jobs, da hast du eine sehr, sehr hohe Jobgarantie. Vor allem, wenn du die Ausbildung hast, das suchen verdammt viele Arbeitgeber. Das kann einem auch Karrierepfade dann auch nochmal öffnen, die wirklich nicht schlecht sind.
Genau. Ich bin dann in Erlangen bin ich zu einer Firma gegangen, die es leider nicht mehr gibt inzwischen. Aber ich habe da echt 3 Jahre wirklich eine fantastische Ausbildung gehabt. Ich habe da wirklich auch Freunde fürs Leben gefunden, mit denen ich auch heute noch im Kontakt bin. Sozusagen auch aus meiner Berufsschulklasse, das war eine richtig coole Zeit und sozusagen eigentlich rückblickend, besser gesagt auch meine erste Fuchsenzeit sozusagen, das ist das erste Mal so ein bisschen fast schon fremdbestimmt zu sein in dem Sinne, was nicht dem Schulalltag entspricht, sondern zu sagen, hey, hier ist jemand, der will, dass du um 8 Uhr hier stehst und dass du diese und diese und diese Aufgabe machst und wenn du sie nicht machst, gibt's jetzt nicht Haue, aber dann gibt's Schimpfe, außer dass natürlich die Leute auch dich irgendwie bezahlen, was die Verbindung jetzt nicht macht. Aber das war wirklich das erste Mal so richtig, dass ich gemerkt habe, dass ich auch aus diesem Schulsystem sozusagen nicht mehr drin war, sondern auch das erste Mal gearbeitet habe und gemerkt habe, dass mir das richtig Spaß macht, dass ich mich hier richtig für begeistern kann. Und nach diesen 3 Jahren, die ich sehr genossen habe, ist dann das Unternehmen leider so ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten gegangen. Das hat auch nicht mehr so lange danach, wie gesagt, existiert, weil leider auch einer der Mitbegründer und Eigentümer plötzlich verstorben ist. Glaube ich, in meinem zweiten Ausbildungsjahr war das. Und ich habe dann das Unternehmen verlassen müssen, wie auch viele andere. Und bin dann zu einer anderen Firma gegangen und habe dort dann angefangen als Programmierer und Systemadministrator. Und habe dort dann auch sozusagen
ein sehr gefragter Job.
Ja. Auch ein sehr gefragter Job und habe dann auch mal wieder was komplett Neues gemacht. Also wie gesagt, okay, ich hatte zwar immer noch da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen festgeklammert, so okay, ja, ich bin ja aber Systemadministrator, ich kann zwar programmieren und so, also so ein bisschen mehr mal hier, mal da und so weiter, aber ich habe jetzt nie so, dass ich sage, okay, ich setze mich jetzt hin und kann 3 Wochen kann ich mich jetzt hier einsperren und meine ganzen Skripte runterschreiben und sowas. Das war ich halt einfach noch nie oder beziehungsweise war ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Und habe dann gesagt, okay, ich versuche es jetzt mal. Ich habe diese Chance wieder bekommen und habe das dann gemacht und habe aber gleichzeitig gesagt, ja, aber das war ja auch das erste Mal so eine gewisse Unsicherheit, so was wäre, wenn und so weiter. Und dann könnt ihr ja mal schauen und habe dann auch so meinen Freundeskreis geschaut und mein bester Kumpel zu dem Zeitpunkt oder auch bis heute hat dann hat währenddessen schon in Bayern gibt es die BOS und die FOS, ich weiß nicht, ob es das überall in Deutschland gibt. Das ist halt die Fachoberschule, das ist sozusagen nach der Realschule geht man auf die Fachoberschule, hat dann 2 Jahre, um sein Abitur nachzuholen oder sein...
Das ist hier ein bisschen zusammen integriert, dass Nordrhein-Westfalen hast du nach 12 Jahren das Fachabitur, wenn du dann, glaube ich, noch ein Jahr Berufserfahrung, glaube ich, dazu sammelst und sonst hast du das volle Abitur halt nach 13 Jahren.
Okay, also in Bayern ist es so, dass du bei der FOS, also bei der Fachoberschule, hast du sozusagen, beginnst du das erste Jahr sozusagen Hälfte-Hälfte, du bist immer so im 2-Wochen-Rhythmus, dass du erst 2 Wochen Praktikas machst, auch in verschiedenen Unternehmen oder du bist auch, in der Werkstatt von der Schule, du machst mal Holzbearbeitung, Metallverarbeitung, dass du alles mal gesehen hast und dann die anderen 2 Wochen sind einfach Schulbetrieb, Mathematik, Physik, Deutsch, das ganze Prozedere durch. Im zweiten Jahr machst du dann komplett reine Schularbeit, hast dann das Fachabitur, wenn du aber dann noch ein Jahr dranhängst und natürlich auch eine zweite Fremdsprache, hat man das allgemeine Abitur in Bayern. Mhm. Und wenn man tatsächlich die FOS gemacht hat, das ist die einzige Möglichkeit bei manchen Studiengängen, um dieses Vorschulpraktikum herumzukommen. Okay. Die sagen oft, ja, du brauchst ein Vorschulpraktikum, dass du, also zum Beispiel bei mir war es, du brauchst ein metallverarbeitendes Praktikum als angehender Ingenieur. Und wenn du das nicht hast, musst du es, glaube ich, entweder innerhalb von 2 Semestern nachholen oder du warst auf der FOS, dann wurde das dir tatsächlich angerechnet. Aber ich war ja nicht auf der FOS. Wie gesagt, ich habe ja eine Berufsausbildung dazwischen gemacht. Da geht man auf die Berufsoberschule. Die geht nur ein Jahr, hat dann sozusagen auch sein...
Und du hättest bei Meister Eder in München ein Praktikum machen können.
Ja, nur wenn ich aber den Pumpenkugel gefunden hätte dabei noch. Nee, also du bist nach einem Jahr dann sozusagen auch mit deinem in einer Hochschulreife raus oder nach 2 Jahren und Fremdsprache natürlich auch, wie gesagt, mit deinem allgemeinen Abitur. Genau, und dann geht's halt, war es bei mir, ich habe dann dieses Jahr, wo ich gearbeitet habe, habe ich gesagt, okay, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon mal was wäre. Ich hätte das auch als Abendschule machen können, aber ich habe gesagt, naja, ich mache das jetzt mal, dass ich Samstag schon mal so einen Vorkurs mache, dass ich nochmal durchgehe, so okay, was war das denn jetzt nochmal, Mathematik, Deutsch, so, ist jetzt auch natürlich alles so 3 Jahre her, wenn man jetzt hier nochmal hergeht, wie waren nochmal die ganzen Graphengleichungen und Englisch nochmal auffrischen, was man natürlich auch schon konnte, aber jetzt sage ich mal, reine Deutsch, Englisch, Mathematik, nochmal die Grundkenntnisse sozusagen von der 10. Klasse Realschule nochmal auffrischen. Und bin dann nach einem Jahr, habe ich dann mich wirklich hingesetzt, okay, habe mir so einen Plan geschrieben, so mache ich das jetzt? Bleibe ich jetzt gerade in meinem Job, der mir auch viel Spaß gemacht hat zu diesem Zeitpunkt? Oder sage ich wirklich, okay, ich trenne das, ich reiß nochmal sozusagen alle Zelte ab und gehe von einem sicheren, unbefristeten Arbeitsverhältnis hin zurück zu, okay, ich gehe jetzt nochmal zur Schulbank und verdiene kein Geld und starte ins neue Blaue.
Hat sich aber gelohnt bei dir.
Hat sich ja gelohnt. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich mache das wirklich. Ich habe dann nochmal die Schulbank gedrückt, habe mein Abitur nachgeholt. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Habe da auch wieder Freunde fürs Leben gefunden, wieder neue Klasse, neue Leute. Damit eine richtig coole Zeit gehabt und auch wieder neue Eindrücke gehabt. Und das war, wie gesagt, auch wieder die Klassengemeinschaft. Wir haben eine eigene Abschlussfahrt geplant, nachdem wir alle unser Abitur in der Tasche hatten. Wir waren am Gardasee, waren wir damals. Ich weiß noch, mein letzten Schultag damals war, das war auch ein Ritt, und zwar waren wir erst, mein letztes Abitur am Freitag war Physik. Habe mein Physikabitur geschrieben.
Ja, sind dann, ordentlich.
Sind dann raus, dann war nämlich schon Berg in Erlangen, waren auf der Bergkirche, haben da angestoßen sozusagen mit den Leuten, die mit wollten. Und bin dann auf Rock im Park gegangen, auf mein erstes Festival damals. Waren schon Freunde, die waren dann schon, glaube ich, seit Mittwoch, Donnerstag dort und haben dann schon das Zelt aufgebaut und ich bin dann sozusagen nachgekommen noch und habe dann sozusagen noch dieses Festival mitgenommen. Und das war sozusagen eigentlich der Abschluss und habe dann gesagt, okay, jetzt alles in der Tasche. Wusste man ja noch nicht, ob man bestanden habe, aber natürlich hat man alles bestanden dann. Und dann ging es halt los, okay, Bewerbungen schreiben, wo geht's hin, was möchte man machen? Ich habe dann gesagt, okay, ich möchte schon eigentlich gerne in Bayern bleiben, habe mich dann auch in Nürnberg beworben, habe mich in Ingolstadt beworben und auch in München und hat mich dann richtig gefreut, dass ich in München genommen wurde. Und dann ging es natürlich los, vor dem, was sich die meisten jungen Personen natürlich am meisten freute, und zwar die Wohnungssuche oder die Zimmersuche. Und wer die Wohnungspreise in München kennt, weiß, okay, ich glaube, ich muss in eine WG. Und das ist so ein Punkt, wo, glaube ich, auch viele das erste Mal natürlich auch mit Verbindungen in Kontakt treten. Und zwar, wenn ihr sagt, okay, ich gehe das erste Mal auf WG gesucht und suche jetzt mal nach einer Wohnung. Und da ist es dann zum Beispiel mir auch aufgefallen, weil, wie gesagt, ich kannte zwar, okay, ich habe zwei Familienmitglieder, die ich kenne, die auch in München oder um München besser gesagt wohnen, die mir da ein paar Tipps gegeben haben, aber das ist halt wie, wenn du fragst, hey, du wohnst doch hier in dieser Stadt, was ist denn das beste Hotel? Du sagst, ja, ich war noch nie in einem Hotel, ich war noch nie auf WG-Suche oder sonst was.
Willst du das auch wissen, ne? Du musst ja auch kein Geld in der gleichen Stadt dafür ausgeben.
Exakt. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt alles mal, ich schaue jetzt mal, was ich jetzt hier so alles machen kann. Habe währenddessen noch mein Vorpraktikum gemacht, das weiß ich noch, weil, obwohl man eine Ausbildung hat, hat es nicht gezählt als Vorbereitungskurs für meinen Studiengang. Ich habe dann erst angefangen, Elektro- und Informationstechnik zu studieren an der Hochschule München. Und die wollten ein 6-wöchiges metallverarbeitendes Praktikum von mir wissen. Und ich
Meister Eder.
Ja, ich war dann in meiner Heimatstadt, war ich bei Schaeffler, habe ich da gearbeitet in der Schichtarbeit noch. Das war auch super. Schichtarbeit zu Hause und dann, wenn eine Wohnungsbesichtigung kam, war dann 2 Stunden mit dem Auto runterfahren nach München, die Wohnung besichtigen und dann wieder zurückfahren, weil natürlich am nächsten Tag musstest du wieder mit am Band oder beziehungsweise bei mir war es an der Sandstrahlanlage stehen.
Boah, hart.
Ja, aber rückblickend fand ich das eigentlich eine, wie gesagt, es war wieder dieses frei, dieser Kontrast zu, ich sitze eigentlich nur da, ich rechne die ganze Zeit, ich mache mein Abitur, ich bin nur sozusagen gedanklich ausgelastet, aber nicht körperlich. Zu diesem kompletten Kontrastprogramm zu, auf einmal bist du nur körperlich ausgelastet, aber nicht mehr geistig, also in Klammern nicht mehr so geistig, weil du sagst, okay, ich mache eine diese Maschinen waren relativ einfach.
Du hättest Mathe- und Sportlehrer werden sollen, glaube ich.
Ich glaube, wäre ich nicht so der, vielleicht wäre ich auch ein guter Lehrer gewesen. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ich möchte ja studieren und habe dann dieses Vorpraktikum gemacht und habe dann sozusagen auch nebenbei zu Wohnungen gesucht. Und dann, wenn man, ich glaube, die Einschlägigen werden es wissen, wenn man das erste Mal WG gesucht aufmacht und schaut dann auch erstmal jeden Tag oder eigentlich mehrmals am Tag rein. Und vor allem in München ist es ja so, da kommen, glaube ich, pro Tag 50 neue Anzeigen hoch, dann öffnet man alle, sagt, kann ich mir das vorstellen, wo sind die denn gelagert und macht das Sinn überhaupt? Da konnte sich damals natürlich, also wie gesagt, ich habe ja nie in der wirklichen Großstadt gewohnt, konnte man sich ausschalten, so, oh, das sind ja aber 4 Kilometer, das sind schon weit zu fahren. Natürlich ohne den Gedanken, so, ja, natürlich gibt es aber auch U-Bahn, S-Bahn und sonst was und nicht nur der Bus, der alle halbe Stunde mal fährt, wenn man Glück hat. Und wenn man dann natürlich durch damals, 2017 war das, durch die Suchanzeigen geschaut hat und dann in der München Preise, dann ist okay, WG 600 Euro, 700 Euro, 800 Euro und so weiter und so fort. Und auf einmal kommt dann die erste Anzeige, plopp, Altstadtvilla, 200 Euro.
Wo ist der Haken?
Und dann denkst du dir auch so, ha, Moment, was ist das? Und wenn man dann halt erstmal so sagt, okay, was ist das denn? Und dann schaust du das an, okay, irgendwie, hier wohnen in einer Wohnung, was? Also man hat ja nicht an Häusern gedacht, sondern nur in Wohnungen. Also wie, eine Wohnung, 17 Leute wohnen da, davon 10 Männer? Was ist das denn jetzt? Und umso mehr man dann geschaut hat, so, okay, wir sind eine Studentenverbindung, wir sind ein Chor, eine Burschenschaft, KDSV oder sonst was. Und wenn ich, wie gesagt, ich hatte keine Berührungspunkte. Ich wusste nicht, was eine Studentenverbindung ist. Man hat zwar vielleicht mal davon gehört, aber auch in Erlangen, wie gesagt, das hat man nicht aktiv oder ich habe es nicht aktiv wahrgenommen. Und dann gehst du halt zu Google damals und sagst, was ist eine Studentenverbindung? Trifft die ganz bekannte YouTube-Dokumentation, glaube ich, diese 7 Tage in einer Studentenverbindung.
Wie weit fährst du gerade, Floriat?
Genau, wo der doch, ja, ich will. Das Beste, wie ich will immer Kontrolle über meinen Körper haben und dann diese Würstchen durch den Grill wirft. Das ist das Einzige, was mir daraus noch, ich glaube, ich habe die noch mal ein paar Mal geschaut und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was ist das denn und so weiter, hat sich da mehr darüber Gedanken gemacht, okay.
Also schon eine gute Doku.
Ja, also. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man auch sagen, dass halt auch mal eine Verbindung seine Türen öffnet, das ist nicht selbstverständlich und vielleicht auch in der Corpo-Welt immer ein bisschen zu sehr mit Spott, mit Fingerzeig auf andere gezeigt.
Ist ja Teil unserer Kultur.
Ja, Dazu kommen wir später noch, wenn es um Kultur geht. Auf jeden Fall ging es dann halt dann weiter. Dann, ja, was ist das denn und so weiter? Und dann schaut man sich das mal an und so, okay, also erstmal digital nur anschaut und so, okay, was, hier fechten, Band tragen, was sind mit diesen komischen Mützen, was wollen die denn da jetzt und so weiter? Und dann hat man so selbst für sich gesagt, okay, irgendwie, also du sitzt mir jetzt gegenüber, ich habe schon eine Narbe im Gesicht, ich brauche jetzt irgendwie nicht noch eine. Das heißt, irgendwie schon mal fechten, das war für mich raus. Ich gesagt, da habe ich den Sinn dahinter nicht so gesehen zu diesem Zeitpunkt. Oder habe ich einfach den Sinn nicht dahinter gesehen bis heute. Dann habe ich also gesagt, okay, was gibt es denn noch? Und irgendwie, dann war ich aber auch so ein bisschen in der Spirale, dass ich sage, irgendwie das sagt mir irgendwie alles nichts. So, okay, die eine Hälfte, die fechtet, will ich nicht. Die andere Hälfte ist irgendwie sehr, sehr katholisch. Und zwar auch, wenn ich katholisch bin, habe ich gesagt, irgendwie sehe ich mich jetzt nicht irgendwie zweimal die Woche in der Kirche, in die Kirche zu rennen. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, okay, dann werde ich das jetzt irgendwie erstmal ab ACTA legen und die alle sozusagen ein bisschen rausfiltern. Und habe dann eigentlich sogar immer, wenn ich dann eine Wohnung gefunden habe, habe ich dann immer kurz die Adresse, die angegeben war, kopiert, in Google eingegeben, ob dann gleich eine Verbindung aufgetaucht ist und habe die dann sozusagen auch rausgeschmissen.
Ich glaube, das machen ganz viele so.
Das kann sein. Und dann bin ich aber auch irgendwo zufälligerweise über den VDC München gestoßen. Und dann habe ich mir das auch mal angeschaut, bin auf die Webseite gegangen und dann habe ich so geschaut, okay, interessant. Dass sie sagen, okay, wir sind hier also ein bisschen interessiert, politisch auch interessiert, dass man offen ist für alles und sozusagen auch für Diskussion offen ist und da sagt, hey, wir möchten auch in den Diskurs gehen. Dann habe ich gesagt, okay, finde ich immer cool. Da habe ich mich kurz an meine Abiturzeit zurückerinnert. Ich habe da immer eine Fahrgemeinschaft gehabt mit zwei Kollegen. Das war immer lustig, weil ich war im Technikzweig damals noch in der BOS. Ich hatte einen Kumpel, der war in, so ich sozusagen ein bisschen so die konservative Seite. Dann war mein Kumpel, der im Wirtschaftszweig war, der sozusagen so die hardcore-liberale Seite gesagt haben, so wir müssen alles privatisieren und hier nichts jemanden irgendwie einen Cent abgeben. Mhm. Und dann hatte ich noch einen anderen Kollegen, der auch immer mitgefahren ist, der im Sozialzweig war und sozusagen eigentlich gesagt hat, wir hatten sozusagen auch die Dualität auch im Auto. Und wir hatten jeden Tag hatten wir Diskussionen, so hey, dann war 2017 aber auch Bundestagswahl, glaube ich.
Mhm. Ja.
Das war auch ein ganz großes Thema immer wieder, so hey, was ist jetzt gerade da passiert? Wie steht das da? Wie steht ihr dazu? Wir haben auch immer Nachrichten auch im Auto gehört und uns darüber unterhalten. Und ich habe gesagt, ja, irgendwie, das war immer ein Teil, wo ich mich, ich war zwar nie politisch aktiv, aber ich sage, ich war immer politisch interessiert und habe mich auch immer gern darüber unterhalten. Und dann habe ich mir auch das angeschaut und so, okay, ja, das kann ich mir eigentlich auch mal vorstellen. Und dann habe ich halt sozusagen den bekannten Benefit of the Doubt gegeben und gesagt, okay, ich schaue es mir mal an. Und dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, dann war ich in dieser Präsentation, wurde ich eingeladen, habe dann die Nummer von einem Bundesbruder von mir bekommen und habe dann sozusagen einfach nur darauf gewartet, so wo kommt denn jetzt der Haken, wo ist denn jetzt der Fehler und so weiter. Und
hast du denn jetzt heute gefunden, den Haken?
Nee, ich habe ihn bis heute nicht gefunden. Und ich weiß noch, ich wurde dann, wie gesagt, ich hatte dann so, mir wurde dann zum Ende des Gesprächs, wurden mir halt noch die Zimmer gezeigt, so ja, und schlaf mal eine Nacht drüber, also ohne irgendwie wirklich jemanden zu drängen, so hey, ihr habt euch das jetzt alles mal angehört, schlaft da mal eine Nacht drüber, schlaft auch zwei Nächte oder drei Nächte drüber, auch bis eine Woche und so weiter, macht euch mal Gedanken und falls ihr Bock drauf habt, schreibt einfach uns nochmal oder wir schreiben euch und dann kommen wir ins Gespräch und so weiter. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe dann wirklich nochmal drüber nachgedacht, habe dann auch mit Freunden drüber gesprochen und so weiter oder auch zum Beispiel auch in meiner Familie, meine Schwester hat auch studiert, kannte natürlich schon Verbindungen, war da auch sehr eigentlich eher strikt dagegen, dass ich in irgendeine Verbindung eintrete.
Ja, ist ja auch mal Halbwissen mit dabei, ne?
Und hat dann habe ich mir das so angehört und habe dann auch mit mehreren Leuten Rücksprache gehabt und habe gesagt, ich kann mir das irgendwie vorstellen. Und dann habe ich den damals noch geschrieben, so hey, ich hab Bock, wie sieht's aus? Und dann hat es ein bisschen gedauert. Ich glaube, damals war auch noch nicht das Kai-Konzept so ausgereift. Und dann wurde dann gesagt, so hey, ja, wir haben auch Bock auf dich. Wenn du Bock hast, kannst du ja einziehen. Und dann wurde ich sozusagen wirklich zeitgleich zum Beginn meines Studiums aktiv.
Das ist ja auch interessant, weil ich meine, du hast ja eben gesagt, dass die Ausbildung war ja für dich eine erste Zeit einer gewissen Fremdbestimmung. Und das hast du dann als Fuchs ja dann auch irgendwo wieder erlebt. Aber man kann auch sagen zu den Zuhörern da draußen, die nicht aktiv sind, es geht auch bitte mit Verantwortung, das ist nicht immer wie im Fernsehen direkt, dass dieses Fremdbestimmt wie so eine Sekte ist, sondern dass es halt einfach mal eine Rahmenordnung gibt, die, wo erwartet wird, dass alle sich halt dran halten. Wie war das denn so zum Beispiel auch für dich zu betrachten, dass du ja schon eine Ausbildung gemacht hast und du warst ja schon so ein bisschen auch dadurch vom hohen Ross wahrscheinlich auch runtergekommen, anders als jemand, der jetzt gerade vom Abi direkt an die Uni stürmt und denkt, ihm gehört die Welt und niemand hat ihm was zu sagen. Und dann kommt dann eine Verbindung und hat Probleme auf dem Fuchsmajor zu hören oder andere Chargen. Konntest du dich dadurch besser in den Bund integrieren?
Ich glaube, so am Anfang war es so ein bisschen, natürlich, was man als erstes merkt, ist, ich bin 22 gewesen, als ich sozusagen aktiv wurde. Was jetzt ein Zurückblickendes eigentlich sagt, so, boah, das ist ja überhaupt kein Alter. Aber ich glaube, wenn man selbst so in dem Alter ist und sagt so, oh ja, der ist ja 2 Jahre jünger als ich, das ist ja quasi, wir sind ja Jahrhunderte auseinander, was man so rückblickend denkt, so eigentlich komplett bescheuert war. Aber ich habe dann auch so gesagt, so, ich war schon in, nicht in der älteren Riege, aber sozusagen auch in der Riege. Ich war älter als meine Konfüchse, ich war auch älter als mein zweiter Fuchsmajor, das muss man auch mal sagen, ich war älter als mein heutiger Leibbursch, auch wenn es nicht viel ist, wie gesagt, halbes Jahr, Jahr oder sowas, aber es ist halt dann schon auffällig gewesen, dass man dann reingeht und dann geht man auch in die ersten Fuchsenstunden und dann steht dann jemand vor dir, so okay, also wir haben hier so gewisse Regeln, dass man sagt, okay, zieh dir vielleicht nicht nur eine Jeans an, sondern mal eine Stoffhose, zieh dir mal ein Hemd an oder mal ein Polo und so weiter mit Kragen und so weiter, dass man sich auch mal ordentlich kleidet, nicht immer die weißen ausgelatschten Sneaker, sondern hol dir mal vielleicht Lederschuhe. Und ich habe das so alles gehört und wie gesagt, ich war ja jemand, der schon im Büro gearbeitet hat und auch meine Ausbildung hatte und ich dachte so, ja, okay, ich habe damals schon immer Hemden getragen während meiner Ausbildung, zwar immer noch gut mit Brusttasche und natürlich auch die guten Busfahrerhemd.
Oh.
Ja.
Oh.
Davon bin ich jetzt natürlich auch weggekommen. Aber das waren halt die Modesünden der Jugend, wie man so schön sagt. Und ich habe dann sozusagen, das war für mich persönlich.
Das heißt aber auch nicht immer nur Stoffhose und Hemd, dass diejenige Person, die das dann anzieht, dann aber auch Stil hat. Ne?
Das stimmt. Ja, aber mir wurde es dann nochmal so gesagt und ich habe das auch vielleicht auch ein bisschen so naiv auch nicht hinterfragt. So, ja, dann ist es halt jetzt so. Keine Ahnung, ob das Hemd jetzt weiß, hellblau oder sonst was ist, das kann ich dann auch noch machen und so weiter. Ich hatte da nie so wirklich Berührungsängste oder auch nie so dieses Problem, dass ich jetzt irgendwie jede Autorität hinterfragt habe, sondern so, okay, mein Gott, ist halt so, passt schon. Und dann habe ich auch so ein bisschen auch in meiner Fuchsengeneration, wir sind mit 6 Leuten gestartet, wir sind 4 wurden dann geburscht und sind auch heute noch dabei. Wie wir uns halt auch so ein bisschen auch komplementiert haben, dass man sagt, hey, wir kommen aus ganz anderen Richtungen, auch ganz anderen Studiengängen. Das muss man ja auch immer sagen, das ist, glaube ich, etwas, was viel zu kurz kommt, dass wirklich auch dieser Austausch, vor allem in der großen Universitätsstadt in München, was auch immer so, wir haben vom Juristen zu den Medizinern, zu den BWLern, zu den Ingenieuren, es ist ja ein riesenbreites Feld. Mhm. Und du bist nicht nur in deiner Bubble unterwegs, sondern du siehst ja auch mal eine andere Meinung. Du hörst nicht nur von den Leuten, die sagen, ja, okay, also ich war jetzt hier Punkt A, Punkt B, Punkt C und bin hier brav durchgegangen, sondern auch mal, dass Leute aus anderen Studiengängen auch ganz andere Themen wichtig finden oder auch ganz andere Blickwinkel haben, ist vor allem für Diskussionsrunden oder auch jeder, der mal einen Konvent mitgemacht hat mit Juristen, weiß, dass Blickwinkel einiges verändern können.
Ja, ich habe es immer so gesehen, also ich habe die Leute mal so kennengelernt oder weiter kennengelernt, dass das Studium da überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, weil man ist sich einfach als Corpo begegnet. Also finde ich, also auch das war halt angenehm, weil halt auch so gewisse Fakultätsallüren auch irgendwann in der Corpo-Bubble einfach gar keine Rolle spielen, weil bei uns andere Dinge im Mittelpunkt stehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch, wie gesagt, auch die Corpo-Bubble an sich ist ja auch ein Riesenunterschied. Ich habe das dann gemerkt, als ich habe dann den Studiengang einmal gewechselt. Ich bin dann vom Elektrotechnik bin ich dann gewechselt zu Wirtschaftsingenieurwesen, Schwerpunkt Informatik, was ich auch abgeschlossen habe. Und da dazwischen musste ich dann nochmal ein anderes Praktikum machen, sozusagen, um für die Vorbereitung. Und das war so das erste Mal, dass ich wieder so gemerkt habe, was so dieses Aktivsein bedeutet. Dann war ich in meiner Heimat in einer wirklich ganz kleinen Anlagenmechaniker-Firma. weil es nämlich wieder ein metallverarbeitendes Praktikum sein musste, das irgendwie nicht älter ist als ein Jahr. Und dann war es eine ewige Diskussion noch mit meinem Vorpraktikum für den anderen Studiengang, ob der dafür gezählt hat, was er am Schluss auch getan hat, aber ich wo gesagt hat, better safe than sorry, dass man sagt, okay, ich mache nochmal einen anderen. Und ich weiß noch, ich habe damals den Chef der Firma kennengelernt, was eine richtig coole Socke war. Das war so ein 60-jähriger Typ mit längere als schulterlanges Haar, weiß, immer im Hemd, war aber ein richtig cooler Typ. Also richtig offen, richtig freundlich immer zu allen. Und dann war, glaube ich, der dritte, vierte Arbeitstag oder der erste Freitag, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann stand er da auf einmal mit einem Band-Shirt. Ich kannte die Band nicht, das war halt ein schwarzes Band-Shirt von irgendjemandem. Und ich so, hä, was ist denn mit dir los? Immer jeden Tag im Hemd hier brav und auf einmal im Band-Shirt. So, ja, ich war gestern hier auf einem Konzert und hat richtig Spaß gemacht und wir haben hier abgerockt. Und dann bin ich jetzt heute halt, hatte ich noch Bock, dann habe ich das halt nochmal getragen. So, hey, cool und so weiter. Und dann sind wir halt ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil wir die Ersten waren im Büro und das war noch ein bisschen früh. Und dann hat er mich auch gefragt, so, hey, was machst du und so weiter und wie wohnst du in München? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja in der Studentenverbindung aktiv. Und er so, was? Du bist in der Studentenverbindung? Da war ich doch auch mal. Und ich so, wie? Und dann haben wir uns halt unterhalten. Dann war der, er konnte leider seinen Bund nicht mehr nennen, weil es natürlich jetzt auch 40 Jahre her war. Da habe ich gesagt, ja, ich war dann in Erlangen, in Nürnberg war das, glaube ich. Und dann war das irgendwo in diesen Türmen in der Stadtmauer, was auch stimmt. Und dann war der immer aktiv. Und dann hat er von seinen Geschichten so aus den 80ern erzählt. Er hat gesagt, ja, wir hatten dann immer die Kneipen. Das war eine der besten Geschichten, dass er nämlich gesagt hat, er hatte nämlich eine Freundin, die er, Zitat, meinte, sie war vollbusig. Und die hat das gerne gezeigt und die war auf Kneipen unterwegs. Und also mit den Kneipen und dass die alten Herren zu dem Zeitpunkt, die wahrscheinlich noch das ganz alte Semester hatten, nicht die Augen von ihr lassen konnten.
Oh.
Das hat man dann schon gemerkt, dass so sozusagen die Corpo-Welt sozusagen wirklich weitergeht, als man oft denkt. Und Das vor allem auch außerhalb sozusagen der eigenen Häuser und vor allem auch der eigenen Studienstadt. Ist gar nicht so wichtig, ist eigentlich, ob du jetzt bei dem Band, bei der Verbindung mit den roten, blauen oder grünen Mützen bist, sondern dass du einfach sagst, hey, du hast irgendwie grob dasselbe mal durchlebt und auf einmal bist du richtig gut befreundet mit jemandem aus einer ganz anderen Abteilung, wo du sagst, hey, der hat ja dasselbe mitgemacht. Und während man studiert, sagt man so, ja, aber ihr seid ja die Verbindung und wir sind ja die Verbindung. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Deswegen, Was wollt ihr jetzt von uns? Und das glaube ich, dass man da sich auch öfters mal, glaube ich, auch weltoffener zeigen muss. Und ich glaube, da haben wir auch genügend Memes auch schon in die Richtung gemacht, dass man das selbst immer ganz gut sehen kann.
Die Verbindungswelt ist halt einfach ein extrem schützenswerter Ort. Also er ist halt, ne, sagen wir mal, in dem Schmiedegang unserer Gesellschaft das oberste und letzte als Organisationsform, wo man wirklich noch was Wahrhaftiges erleben kann, was etwas passiert, was verbindet, was verbindlich ist und nicht so belanglos, wie vieles in unserer Gesellschaft verantwortungsbefreit, ne? Sondern dass du halt wirklich committed bist, dass da wirklich vom jungen Aktiven, der da gerade aktiv geprägt wird, bis hin zum Geschäftsführer oder Eigentümer von der Firma, wo du dann dein Praktikum machst, alles dabei ist. Also, und wir alle gleich sind dadurch irgendwo. Ne? Und uns Vertrauen schenken und wissen, der ist Corpo, mit dem kann ich zusammenarbeiten. Außer der gehört vielleicht dieser oder jener Verbindungsart an. Nein, Quatsch. Und du weißt ganz genau, man hat so ein ähnliches Wertefundament halt. Ne? Und das ist halt in dieser Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Du warst mal Fotofuchs. Wie kam es dazu und was hat dir dieser Blick durch die Kamera über Verbindungen gezeigt?
Genau, das war in meinem allerersten Fuchsensemester, hat jeder Fuchs sozusagen ein Amt bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei...
Ich war der Geburtstagskartenamt, war mein erstes Amt. Da habe ich die Geburtstagskarten fertig gemacht für die alten Herren. Das war auch das einzige Jahr, wo es richtig gut reibungslos lief. Da hat jeder seine Karte gekriegt.
Ja, das war bei uns schon immer Aufgabe vom Schriftfahrt, aber gut zu sehen. Wie gesagt, da ist jede Verbindung ist ja anders. Und bei uns gab es unter anderem einen Fotofuchs, der dafür verantwortlich war, bei jeder Veranstaltung Fotos zu machen, sozusagen, dass man die auch irgendwann mal vielleicht auf Social Media posten könnte oder auf vor allem halt für das eigene Jahrbuch oder beziehungsweise das eigene Bilderbuch oder die Bildergalerie abzulegen hat. Und ich weiß dann noch, das wurde mir halt in der zweiten, dritten, vierten Fuchsenstunde gesagt, so hey, mach das jetzt mal. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt mal. Und ich weiß dann noch, dann war, glaube ich, relativ am Ende vom Semester, wenn dann mal gefragt wurde, so, hey, hast du eigentlich hier Fotos gemacht? Dann lad die mal hier hoch. Und dann habe ich gesehen, glaube ich, in diesem einen Semester habe ich, glaube ich, knapp 1500, 1800 Fotos gemacht. Und dann hat mich auch mein Fuchs mal angeschaut, ob ich nicht komplett bescheuert bin. Er hat gesagt, so, ja, natürlich auch nicht aussortiert, weil warum denn? So umso mehr, umso besser.
Lass mich diesen Bierkranz auf diesem Tisch noch fotografieren. Der ist so schön mit dem Licht.
13 Mal verschwommen mit 8 Promille.
Ja, so ungefähr.
Und dass man dann auch so gesehen hat, dass halt auch die, für mich war das halt vollkommen normal, so okay, klar, ich habe eine Aufgabe, dann werde ich die auch erledigen. Und lieber zu viel als zu wenig, schön immer draufhalten. Natürlich, also frei dem Motto, das habe ich auch mal ein Konfuchs von mir gesagt, so ein guter Fotofuchs weiß, wann er Bilder zu machen hat und aber er weiß vor allem, wann er keine Bilder zu machen hat.
Also schön, dass mit den 1500 Bildern, dann kann dein Bund wahrscheinlich jetzt immer noch jahrelang CapCut damit erfüllen und sieht immer aktuell aus.
Ja, man merkt vielleicht an der Kleidung oder an manchen Haarstil, dass es nicht mehr so ganz aktuell ist. Aber
hattet ihr da alle Fokuhilas oder?
Ihr nicht?
Ich fange da gerade mit an. Wobei ich finde, das sieht mega geil aus.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber es ist altersbedingt, es ist einfach jemand am Ende hinterwegs. Nee. Ich habe dann aber auch gesehen, dass halt vor allem halt Vorgänger von mir dann irgendwie mal so, ja, ich habe irgendwie in einem Semester mal 50 Bilder gemacht und so weiter. Das waren halt auch Bundesbrüder, die jetzt auch gesagt haben, ja, ich habe das einfach mal so nebenbei gemacht.
Film, das war teuer.
so lange ist es jetzt nicht her. Das war dann schon digital. Und das hat so gut funktioniert, aber war dann halt gleichzeitig auch immer dafür verantwortlich, oder beziehungsweise, weil ich ja immer Bilder gemacht habe, habe ich ja auch immer lustige Bilder gemacht und habe dann schon angefangen mal so, ja, ich habe doch hier so einen Meme-Generator, den habe ich davor schon immer gemacht oder auch bei Snapchat damals, so ja, lass mich doch mal ein paar lustige Sticker ausschneiden und dann schicke ich die mal in unsere Gruppe und Leute finden das bestimmt lustig.
Lebensentscheidende Veränderung oder beziehungsweise eine lebensverändernde Entscheidung, oder?
So an sich. Ja, schon. Also, vor allem, wenn man so zurückblickt, es gibt ein ganz, ganz bekanntes Bild von, das war von unserer, vom Gruppenbild von unserer sozusagen, hey, wir sind alle hier, wir sind alle im Anzug. Das war bei unserem ersten Konvent sozusagen unser aktiven Bild. Ja, aktiven Bild des Semesters. Und dann haben wir immer so gesagt, okay, wir machen ein paar normale Bilder. Also schaut mal alle relativ neutral, dann lächelt mal alle und dann noch ein paar Spaßbilder. Und bei dem Spaßbild hatte ein Bundesbruder von uns so ein richtig lustiges Lächeln. Weil er sich so nach hinten geneigt hat und das sah so lustig aus, dann habe ich das ausgeschnitten und habe dieses Gesicht, so wie damals noch diese Meme-Kultur war, halt auf jedes andere Gesicht, nicht mal gut, einfach nur typisch wie bei Snapchat, einfach umschränkt ausgeschnitten und auf jedes andere Gesicht draufgeklebt. Und ich habe das in die Gruppe gepostet, irgendwie mal abends um 22 Uhr und habe mir nichts weiter gedacht. Wir waren, glaube ich, mal irgendwie in unserer Wohnung gesessen, haben Karten gespielt und ich habe dann irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten später drauf geschaut und dann haben die sich alle bepisst davon, dass es was ist denn jetzt auf einmal los? Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, kommt anscheinend ganz gut an. So frei dem Motto, so werden sogar die Typen lachen, die man sozusagen verarscht hat, dann kann es ja gar nicht so schlecht sein. Kommt natürlich auch wieder auf den jeweiligen Bundesbruder an.
Mhm.
Aber das war halt einfach sozusagen auch, als Fuchs hat man ja auch ein bisschen Narrenfreiheit. Dass man sagt, okay, also ich kann hier voll über die Stränge schlagen, weil was soll denn passieren? Also, im schlimmsten Fall wird man rausgeschmissen. Aber ich sage jetzt mal dieses typische, ja, ich gehe jetzt mal zu diesem, ich mache jetzt halt mal irgendwas und wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Aber solange es halt intern ist, kann ich es ja mal machen. Und solange es halt gut anfängt, vor allem mit Memes, dann ist es ja anscheinend ganz okay. Zum Beispiel, ich weiß noch, eine Geschichte war, wir haben eine große Gruppe, wo alle unsere Bundesbrüder drin sind aus der Stadt. Und da wurde ich hinzugefügt sozusagen, weil ich ein lustiges Meme auf der aktiven Fahrt gemacht habe. Und mein Bundesbruder hat gesagt so, ja, schick das mal in die Gruppe rein. Und ich so, ja, in der Gruppe bin ich nicht drin. Ja, dann Moment. Dann noch so schnell händisch hinzugefügt. Ja, und jetzt tag den und schick das rein. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ich habe den seine Nummer nicht. Ja, dann @ 0151 und so weiter ging es halt dann so, dass dann die Nummer eintippt, dass ich die, und so. So wurde ich in eine Gruppe halt reingeschmissen, so, und hey, das sind unsere neuen Mitglieder. Du, alter Herr, hier hast du erstmal ein Bild gegen dich. Also auch so ein bisschen von den Bundesbrüdern und auch den Burschen sozusagen auch ans offene Messer liefern lassen. Das kam natürlich auch drin. Aber es kam auch ganz lustig an. Und so ging das halt immer weiter und weiter, dass man halt immer sagt, so hier, das erste Semester, das zweite Semester hat man immer wieder lustige Bilder gemacht. Das hat auch nicht aufgehört, während ich dann auch schon Bursch war in den Chargen und so weiter. Und irgendwann ist es halt auch zu Corpomin gewechselt, aber da werden wir wahrscheinlich später noch drüber reden.
Kommen wir jetzt zu. Dienstagabend auf dem Haus. Bursch, Fuchs, alter Herr, alle da. Und statt Dosenbier 4 Flaschen JJs Manöverschluck zum Probieren. Panama und Antigua, Jamaika, Tennessee, Dominikanische Republik. Kostenlos für euren Manöverschluckabend. Alles, was ihr tun müsst, anstoßen, genießen und ehrlich bewerten. Jetzt kostenloses Probierpaket der preisgekrönten Flavored Rums und Bourbons unter info@manöverschluck.de oder den Links in den Shownotes sichern. Prost! Wie bist du denn eigentlich damals zu Corpomin gekommen? Du hast dich doch damals auch in eine dieser Bewerbungsphasen beworben, ne? Als wir ausgeschrieben haben.
Das hat so ein bisschen drin gegipfelt. Ich glaube, ich war dann im Sommersemester 2019 war ich Senior, habe dann sozusagen auch so die Spirale beziehungsweise den Akt zwischen, wie kann ich sozusagen meine Verbindung leiten und halt irgendwie auch noch Autorität ausstrahlen und aber gleichzeitig auch so ein bisschen sagt so, hey, mit dem Augenzwinkern, man kann auch lustig sein, immer vorantreiben und das ist natürlich ja
König und Hofnarr zugleich.
Genau. Wie sagt man immer, was der Baum ist für den Hund, ist der Senior für seinen Bund.
Genau.
Und da hat es dann so ein bisschen gegipfelt und danach habe ich dann auch gesagt, boah, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Abstand von es war dann so 4 Semester Power aktiv sein und habe dann so ein bisschen durchschnaufen müssen und dann kam nach diesem Semester Pause so ein bisschen oder vielleicht rückblickend habe ich gesagt, ich mache Pause wahrscheinlich, wenn ich mich selbst frage zu dem Zeitpunkt, weil ich sage, ich bin immer noch auf meinem Peak hier. Kam dann direkt Corona und da sich das aktive Leben da natürlich auch, ich glaube, wie bei jedem Bund so ein bisschen ins Digitale zurückgezogen hat, ging es dann so weiter, so okay, was machen wir jetzt hier? Und dann ging es halt auch weiter mit den Witzen. Und da ich natürlich auch als Informatiker natürlich im Internet und natürlich auch auf den einschlägigen Boards und Foren unterwegs war, es gab ja, glaube ich, Tramimim gab es ja auch immer. Gibt es immer noch, war ich damals aktiv. Oder vor allem natürlich auch auf Reddit, auf r/Corpo, wo wir auch zu dem Zeitpunkt eine sehr aktive Community waren von wirklich unterschiedlichen Leuten, die da richtig lustigen Content gemacht haben. Und ich habe natürlich auch währenddessen die üblichen verdächtigen Corpo-Meme, Frittenbude und sonst was alles angeschaut und habe da sozusagen eigentlich alles aufgesaugt wie so ein Schwamm, weil ich das alles richtig lustig fand. So, ah, die Insider und so weiter. Oder vielleicht wenn mal irgendwas wieder in der Republik passiert ist, wo man vielleicht mal mitbekommen hat und dann sieht man so ein Meme, so, oh, das spielt darauf an, das war dann schon immer cool. Und ich war dann aber eher so Richtung Reddit unterwegs und habe da auch meine Memes gepostet, die auch richtig gut angekommen sind. Das war, ich glaube, auch vor allem während dem ersten, zweiten Corona-Semester richtig auch explodiert. Und da habe ich dann schon manchmal gesehen, so dass ich dann so reingeschaut habe auf Corpomin und habe gesehen, so, Moment mal, ich kenne das Meme. Das Meme habe ich gemacht. Da wurde das da einmal mal kurz von Reddit stibitzt und da habe ich gesagt so, ja, Jungs.
Und du weißt ja mittlerweile, dass wir gar nicht räubern gehen, sondern dass wir Sachen meistens zugesendet bekommen und darauf mittlerweile achten, dass wir keinen Repost machen, wenn sie anderswo schon oben sind.
Exakt. Und dann habe ich das aber sozusagen, habe ich dann schon gemerkt und dann kam...
Aber Memes gehören einem nicht. Das sind kulturelle Gedanken.
Exakt. Und dann kam halt dieser Aufruf so, hey, wir sind wieder... Wir brauchen wieder Mitglieder, wir sind alle nur noch alt und haben keine Ahnung mehr und sind alle, können nicht mehr trinken.
Wir heute immer noch.
Aber jetzt stimmt's.
Ja, das ist wirklich so.
Und dann hieß es, okay, wir suchen Leute und ich habe dann vielleicht auch ein bisschen auf dicke Hose gemacht und so arrogant geschrieben, so ja, wenn ihr schon meine Memes von Reddit klaut, dann könnt ihr mich ja auch hier aktiv machen. Und habe dann den noch, hab ich glaube ich nochmal so, ihr habt glaube ich damals 3 oder 5 Memes gewollt und ich habe euch irgendwie 10 geschickt von denen, ich glaube auch rückwinkel, ich will sie mir gar nicht mehr anschauen, was ich damals geschickt habe, weil ich weiß, da glaube ich waren auch 2, 3 dabei, die auch wirklich nicht gut waren. Aber anscheinend hat es gereicht, in die engere Auswahl zu kommen. Und was ich bis heute nicht weiß, weil ich habe nur diesen Text geschrieben, ja, ihr klaut ja sowieso schon meine Memes von Reddit. Und dann habe ich nur gesehen, das Corpo-Meme, der Account, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf Facebook damals noch war oder schon auf Instagram, hat so geschrieben, hat es wieder gelöscht. Also man hat es nicht gesehen, also nur, dass jemand getippt hat. Und dann habe ich aber meine Memes reingeschickt und dann kam halt nichts mehr. Ich glaube, das war damals, vielleicht war es ja du, der gesagt hat, so ja, Moment, vielleicht kriegen wir ja auch was zugeschickt, was uns gar nicht gehört hat. Aber dann habe ich halt auch die Memes, die ich gemacht habe, auf Reddit, euch zugeschickt und halt noch ein paar selbst gemacht und habe dann gesagt, so hier, ich bewerbe mich. Schauen wir mal, was wird. Und das war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, das war so um den Jahreswechsel 2020, 2021. Und dann wurde ich sozusagen Mitglied auf Probe im Januar 2021, wie wir vorhin nachgeschaut haben.
Das ist ja bei uns üblich. Man kann ja bei uns dann jederzeit versuchen, Mitglied zu werden. Es gibt gewisse Hürden, die drin sind. Mehrfach eine gewisse Like-Zahl überschreiten. Und das hast du ja alles gut gemeistert. Du hast dich ja von Anfang an sehr erfolgreich betätigt und bist ja bis heute auch eine der Stützen, würde ich sagen, von den Leuten, die halt besonders aktiv dort sind.
Vielen Dank, neben dir natürlich.
Ja, da gibt es auch ein paar, die sind auch wesentlich aktiver, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da wirklich ein Team von wirklich
10 Leuten mittlerweile.
Von 10 Leuten. Wir haben da wirklich Meme-Meister, Meme-Götter, die auch auf meine Fähigkeiten überstürzen, weit überreichen. Und also, da kann, glaube ich, niemandem mehr gedankt werden, auch als der ganzen Gruppe, das zu sagen, hey, jeder hat hier wirklich fantastische Memes gemacht. Natürlich dann, was jetzt auch bald wieder kommen wird, der Jahresrückblick, da schaut dann immer alles so, ja und.
Den machst du doch eigentlich immer, ne?
Ja, den mache ich jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich den sogar eingeführt habe, nicht sogar 21 damals. Oder habt ihr das schon immer so gemacht?
Nee, ich glaube, doch, die hatten wir schon vorher, aber du hast es dann übernommen.
Ich meine, man schlägt ja 2 Fliegen mit einer Klappe. Einmal musst du natürlich einen ganzen Monat keinen Content machen, kannst dich alle mal so ein bisschen erholen, ein bisschen zurücklehnen und zweitens kannst du sagen, hey, wir feiern uns aber nochmal und lachen immer, wenn dann der Repost eigentlich mehr Likes bekommt als das Originalbild.
Mhm.
Ist auch immer lustig. Und dann schaut man sich immer so an, so hey, wer war denn der Erfolgreichste, wer hat denn die meisten Memes gemacht, wie viele Likes kam es denn mal wieder, weil ich weiß noch, als wir dabei waren, als das erste Mal irgendein ein Meme dann 1000 Likes geknackt hat auf Instagram. Also, what?
Das ist möglich. Die Hürden sind ja immer mal gestiegen. Früher waren es ja so 200, wenn du es geschafft 300 zu knacken. Dann waren es irgendwann, wenn du 500 schaffst zu knacken, dann ist das so ein Erfolg gewesen. Das waren immer so unsere KPIs gewesen, nachdem wir das ja messen.
Also heute ist ja so, dass man sagt, so irgendwas zwischen 500 und 700 Likes ist so Standard.
Ja.
Also das ist so ein
1000 okay. Ist gut.
Okay, dann alles so, was so ab so 800, 900 bis 1000 sagt man schon so, hey, das ist echt... Das ist schon mal gut. Ab 1000 war es ein sehr, sehr gutes Meme. Das muss man schon sagen. Also mit 1000.
2000 auch ein extrem gutes Meme. Haben wir auch schon.
Ja, ja.
3000 haben wir ja auch schon geknackt. Das war so ein richtig gutes Meme. Aber ich glaube, also die richtig geilste Olymp-Klasse ist da so 7000. Über 7000 Likes. So.
Das ist, da sind wir aber schon in astronomisch und wirklich zehnfach. Das muss dann wirklich in. Das
Champions League um.
Das ist dann schon das Finale. Und
habe ich erzählt, dass ich das Meme gemacht habe?
Was? Wirklich? Nein. Ja. Ja, aber das ist halt frei dem Motto. Ich glaube, ich war dann auch immer eher aktiv sozusagen. Ich habe dann auch immer eher im Bereich so zwischen den 500 und den 1200, wenn es mal gut lief, geknackt. Also ich war nie in den Top 5 oder Top 3 der besten Memes des Jahres. Also ich war dann oftmals...
Das ist ja einer aus unserer Gruppe, der nicht gedoxt werden möchte, das soll natürlich erst respektieren. Der ist halt Der hat ein Händchen dafür, ne? Das sind so 20 der 25 oder je nachdem, wenn es 30 sind, sind so im Schnitt von ihm. Hallo. Haben wir schon mehrfach ja. In dieser Sendung ja schon, also im Podcast angesprochen. Er macht da echt einen kreativ guten Job.
Er liefert wirklich ab. Also da ziehe ich meinen nicht vorhandenen imaginären Hut vor ihm. Das ist wirklich da immer so am Zeitgefühl zu sein und auch die richtigen Worte und auch die richtigen Bilder zu erwischen, ist immer wieder große Spitze. Und auch jedes Mal, wenn ich dann zurückschaue und sozusagen das Jahr nochmal Revue passieren lasse, schaue ich dann wirklich jedes Mal und sage, war doch lustig. Und das wirklich, da freue ich mich dann sozusagen auch schon, Ende November wieder dran zu gehen und sozusagen unser Best-of herauszufinden, was alles dabei war.
Ein besonderes Jahr auf jeden Fall, was das Ganze betrifft. Und ist auch mal toll, weil ich meine, die Jungs erlauben uns ja, dass wir weiterhin ja die Storys zum Beispiel nutzen dürfen, um halt die Sendung zu promoten. Das ist auch immer schön. Das ist auch gegenseitiges Helfen, was wir sehr zu schätzen wissen. Und ja, es ist eine Kultur, ne, geworden, die ganz, ganz, also auch, klar, wir haben die nicht erfunden bei Corpo Mimi, Meme-Kultur, aber wir haben sie etabliert und sind ja auch mit Abstand, glaube ich, auch weit zum Platz 2 voran und geben unser Bestes. Uns ist ja auch so, wir haben auch dieses Jahr auch noch eine Entscheidung ja auch intern getroffen, die mit viel Diskussion einhergegangen ist, aber wir haben uns halt auch gegen Viralität und Algorithmus-Getänzel entschieden und eher, ja, auf Qualität zu gehen.
Ja, und da ist, glaube ich, immer das Wichtige, dass es geht Qualität vor Quantität und dass man sagt, hey, wir wollen auch wirklich guten Content liefern, auch wenn man sagt, man ist ja eigentlich zu nichts verpflichtet in dem Sinne, man unterschreibt ja keinen Vertrag in dem Sinne, sondern sagt, hey, wir wollen, irgendwo sind wir halt doch dann irgendwie eine Gruppe von Leuten, die sagen, hey, wir machen einfach lustige Bilder im Internet.
Ein anarchistisches Künstlerkollektiv, wie ich immer sage. Ist ja so. Ich meine, ja. Wenn du die Probezeit bestanden hast bei uns, ist ja keine juristische, sondern es ist eine symbolische, dann gehörst du voll mit dazu, hast Stimmrecht, wie im Bund halt auch. Und uns geht es ja wirklich um Spaß, Humor, sich selbst auf die Schippe zu geben, kritische Selbstreflexion, die notwendig ist häufig und auch zu lernen, sich nicht selber so ernst zu nehmen.
Aber auch gleichzeitig immer Initiative zu zeigen. Das ist wirklich wichtig, vor allem wenn man am Anfang dabei ist, zu sagen, hey, ich bin hier wirklich dabei, ich mach mal was und so weiter. Ich weiß auch noch, meine ersten Gehversuche natürlich auch bei Corpo-Meme war dann immer so, okay, hey, ich bin jetzt gerade in meinen Klausuren, ich habe jetzt hier nicht Zeit, irgendwie 3-4 Memes in der Woche zu machen, auch hat man natürlich auch keine Idee oder vielleicht ist auch gerade tote Hose. Wenn er natürlich, ich weiß noch damals, als Trump das erste Mal Präsident geworden war, das war eigentlich ja eine göttliche Führung für jeden Meme-Creator und was da alles gekommen ist. Oder wenn dann immer die US-Wahlen waren oder irgendwie wieder was war, als noch Joe Biden, will you shut up, man, oder was da an Memes rausgegangen ist oder auch wenn der wieder Bundeswahl ist und so weiter. Da immer wieder das Tagesgeschäft ist halt leider so oft es geht eigentlich der beste Lieferant von Memes.
Ja, und vor allem unsere Farbenbrüder in den obersten Riegen der deutschen Politik, die uns ja auch mit Bildmaterial versorgen. Da sind wir auch sehr dankbar. Die sind immer gut. Das sind immer so diese Fotos, wenn die dann irgendwie bei irgendwelchen Orten sind, wo sie sich etwas anschauen und dabei fotografiert werden. Das hat auch immer oft also gutes Potenzial für lustige Memes auch. Wir machen es ja nicht über die Jungs, der lustig, sondern es ist ja wirklich ein Gedanke, der transferiert wird, weil man solche Situationen ja auch einfach geistig häufig auch im eigenen Bund oder im anderen Bund, wenn man Besuch ist, erlebt, so skurrile Situationen stattfinden. Wir dieses schon komplexe Regelwerk ja haben, aber irgendwie jeder ganz individuell ist und immer noch ein Jack um die Ecke kommt, der halt so sein Ding halt macht.
Auf jeden Fall. Und das ist, ich habe am Anfang richtig gemerkt, dass, weil man halt auf jeden Fall, wie gesagt, Initiative zeigt und sagt, hey, ich weiß noch, ich habe dann irgendwann auch mal gesagt, so, hey Jungs, by the way, ich habe jetzt mal, das war irgendwie Mitte Februar, ich war gerade fertig mit meinen Klausuren und habe dann gesagt, so, hey, außerdem, ich habe jetzt mal den ganzen März durchgeknallt mit Memes, weil ich mich mal irgendwie, mich die Muße geküsst hat und mal einen Abend halt mich hingesetzt habe und irgendwie mal 30 Memes rausgeknallt habe.
Ordentlich.
Und dann wirst du da auch so gefeiert, schon so, hey, wunderbar, wir können uns auch mal so ein bisschen zurücklehnen. Und dann hast du aber auch wieder die anderen Momente, wenn dann, bestes Beispiel war, glaube ich, die Fußball-WM, wenn dann da oder Fußball-EM immer wieder ist und dann ist ja aber jeden Tag schon wieder was Neues und da knallt man halt mal an einem Tag auch mal 7 Memes raus, weil halt alles so gut passt. Mhm. Und das natürlich aber halt auch irgendwie nach 2 Wochen halt auch wieder outdated ist. Also ich erinnere mich da noch an
dieses... Man muss schnell sein.
Man muss auch schnell sein. Also es ist ja, man kann jetzt nicht da 8 Kreise bilden und sagen, wir müssen uns hier nochmal diskutieren. Also ich weiß noch, als Cristiano Ronaldo mal diese 2 Cola-Flaschen weggestellt hat und diese Wasserflasche in die Kamera gehalten hat und ich da glaube ich auch irgendwie... Ich glaube, das habe ich gemacht damals. Da habe ich dann einfach so mit Paint noch so eine Schärpe angezogen und dann statt dem Wasser war halt die Ötti-Flasche in der Hand und das teilst du dann sozusagen online. Da gibt es natürlich auch 300 Versionen von, wo er halt, keine Ahnung, was weiß ich auch immer, hochhält. Und das ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, das war dann auch in den Top 5 von einem Jahr drinnen. Und dann versuchst du es vielleicht nochmal zu recyceln oder sonst was. Das hat dann schon immer wieder funktioniert. Das heißt, wirklich Initiative zeigen, auch natürlich auch mal vielleicht nicht als Erster, aber auch zu der ersten Zeit natürlich mit drin zu sein. Und da halt auch immer, wie gesagt, jeder kann mal daneben lang. Man hat auch mal gedacht, boah, das wird das Meme des Jahres werden. Und dann stellst du es hoch und dann hast du 300 Likes. Und so, okay, das fanden die Leute nicht nur normal, sondern richtig scheiße.
Ja, das war ja, als ich hier dieses 7.500 Meme-Bild hochgeladen hatte. Ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass das so krass durch die Decke ging. Das war halt eine Adaptation von einfach von einer Idee, die ich gesehen hatte. Dann habe ich sie auf Korpowesen runtergebrochen. Und dann hatte ich eigentlich das Bild, was ich am Folgetag hochgeladen hatte, hatte ich gedacht, dass also im Vorfeld, das ist eigentlich viel lustiger, hier mit dem Typen, der diesen Wake-up-Call im Hotel halt vereinbart mit der Rezeption und die ihn anruft und sagt, du bist eine Kackfritte und kannst nicht saufen. Und der sagt, danke, das habe ich gebraucht. Dass das eigentlich viel lustiger ist. Aber der ist es dann bei 700 Likes krepiert. Also.
Das war oder ganz oft, jeder hat ja so seinen festen Tag, wo er sozusagen postet. Ich habe mir damals so den Samstag rausgenommen.
Ich habe den Dienstag.
Du hast den Dienstag. Mittlerweile natürlich auch sagen, ist man wieder so ein bisschen abgedriftet, dass man sagt, okay, ich habe jetzt glaube ich auch wieder mal ein Meme vor ein paar Tagen, also irgendwie glaube ich an einem Donnerstag mal gepostet. Weil es natürlich auch, wie gesagt, irgendwo kommt halt auch mal das Leben dazwischen. Und wie oft man sich auch gedacht hat, so, am Tag, wo du posten willst, also wir posten ja jeden Tag um 18 Uhr und dann denkst du so 17.30 Uhr, Hand auf die Stirn, ach verdammt, ich habe ja noch kein Meme. Mhm. Und dann geht man vielleicht noch kurz in seine Meme-App und schaut so, okay, was ist denn gerade so aktuell, was kann ich denn daraus machen? Und dann macht man vielleicht auch mal irgendwo das billigste Meme, was halt gerade geht. Irgendwie, es gibt ja ganz oft dieses Auto, das so in die Ausfahrt driftet mit den 2 Straßenschildern drüber oder so diese 2 Knöpfe, wo du da sagst, irgendwie so, ja, mit den Bundesbrüdern saufen, für die Klausuren lernen. Und das machst du halt dann in 30 Templates gefüllt, was halt alles dasselbe ist, was halt aber auch die Meme-Kultur ist, dass man so sagen eigentlich, wir können immer wieder dasselbe nur mit anderen Bildern aussagen. Das ist ja nur eine repetitive Aussage. Ob das jetzt die 2 Knöpfe von, glaube ich, damals Sonic waren, das Auto, das um die Kurve driftet. Dann irgendwie, glaube ich, mal von The Office so, ich will die Unterschiede zwischen diesen beiden Bildern haben, was jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber es gibt so oft dasselbe Template, einfach das halt, also beziehungsweise andere Templates für dieselbe Aussage. Und das ist ja eigentlich auch eine Recycling von Memes in sich selbst.
Ja, also das Thema nimmt kein Ende. Als ich die Seite ja damals gegründet habe, hatte ich ja schon in den anderen 2 Folgen ja gesagt, habe ich gesagt, dass man so 30, 40 Bilder machen könnte. Dann ist das alles eigentlich gesagt, was gesagt werden konnte. Aber es ist nicht der Fall. Das ist ein unendlicher Fundus. Das ist halt auch, wenn du auch in den Flow reinkommst, das ist einfach nur, weil du irgendwann aufhörst, weil du einfach aufhören musst. Aber nicht, weil die Ideen aufhören oder die Templates halt aufhören. Das ist halt never ending halt, ne?
Das Interessante ist auch, weil du es gerade angesprochen hast, ich weiß noch, als mir damals sozusagen der Schlüssel auch überreicht wurde, sozusagen zum Tor, also das Admin-Passwort, und ich dann eigentlich auch so mal schauen konnte, überhaupt auch natürlich, um die besten Memes des Jahres rauszusuchen, muss man ja auch auf die Like-Zahlen und sowas zuzugreifen. Und ich weiß noch, ich habe dann so geschaut, so, was waren denn so die ersten, wir haben ja gestartet auf Facebook damals noch und haben dann sozusagen...
Gab ja nichts anderes,
wo wir auch bis heute posten, das ist ja parallel gepostet auf Instagram und Facebook.
Das ist ein ganz schöner Unterschied, hast du 1000 Likes bei Instagram und 20, 25 bei Facebook.
Das stimmt, das sieht man immer wieder. Und ich weiß dann noch, dass ich da mal so geschaut habe, so okay, was waren denn Posts, die keine Bilder beantragt haben? Also es war dann irgendwie so, wir haben dann glaube ich schon so 4000 Posts, halt, wo wir Bilder gepostet haben. Und dann konnte man irgendwie mal auswählen, zeige nur die, keine Bilder haben. Und dann waren es irgendwie nur noch 10 oder sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, was kommt denn jetzt? Und dann habe ich irgendwie einen der allerersten Posts gesehen, wahrscheinlich vielleicht noch sogar von dir geschrieben, weil es auch so, wo dann wirklich, wo man so, das heute sieht so das Corpo-Meme-Logo und Corpo-Meme und dann auf Facebook gepostet, so, wow, wir sind gestern erst live gegangen und wir haben schon 200 Follower.
Ja.
Oder irgendwie so 2 Tage später, wir sind schon 300, das geht ja ab.
Ja, es ging ja auch ab. Ich hatte in der ersten Woche hatte ich 400 Follower, nachdem ich mich selber bei Trami zu denunziert habe und gesagt habe, boah, Leute, guckt mal hier, was für eine peinliche Scheiße ich gefunden habe. Das hat funktioniert.
Ja, aber es ist...
Das ist auch für die Jungs da draußen, die in den gleichen Startlöchern stehen, macht das einfach bei Reddit. Tut so, als hättet ihr da irgendeine frittige Scheiße gefunden und das wird dann denunziert.
Aber achtet immer darauf, dass ihr den Account natürlich wechselt. Dass ihr nicht, wie so oft, Leute auch schon mal mit demselben Account sagen, ja, was glaubst du denn, was du der, wer du bist hier? Und sich selbst doxen. Aber das ist so ganz oft gesagt, ich glaube, wenn man dann zurückschaut, also wie gesagt, ich kenne ja die Corpo-Welt erst seit 2017 und man schaut ja immer so mit so einem Strich so, klar, man kriegt immer mal was mit, was davor war. Aber ich glaube auch, also Corpo-Meme war bestimmt nicht die ersten, die das gemacht haben, aber die es halt einfach am längsten gibt in dem Sinne. Es gab ja andere, wir haben...
Wir sind die erste Meme-Seite gewesen.
Waren wir die erste?
Ja, das hat ich ja schon mal erzählt. Es gab damals eigentlich nur 2 Witzseiten. Das war Corpo Comic und Corpo Flirt, mit denen ich nichts zu tun habe. Und die haben aber irgendwann die Produktion halt eingestellt und ich war total fasziniert von diesen 1800 Followern, die die hatten. Das war ja damals, so 2013 waren das Riesenzahlen. Das waren noch Zeiten, da war Social Media ja wirklich soziales Netzwerk und nicht irgendwie Medienalgorithmus, der dich vollpumpt, damit du kleben bleibst und so viel Werbung wie möglich konsumierst, sondern das war halt wirklich noch authentisch echt. Und da war ich so gebasht davon. Deswegen habe ich es ja auch Corpo-Meme genannt, weil die anderen ja Corpo-Flirt und Corpo-Comics hießen und einfach Corpo vorne dran hatten. Ich habe es einfach aus Spaß, weil ich mir gedacht habe, auch so diese Idee aufnehmen von Memes, habe ich so extra Corpo halt auch genannt und nicht irgendwie anders benannt. Und ja, und wir haben es halt auch geschafft. Also klar, war ja nicht geplant. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin halt auch stolz darauf, dass das so 12 Jahren läuft. Weil ich mir denke, da habe ich auch so ein Projekt mal durchgezogen, was halt außergewöhnlich lang gelaufen ist und halt auch Breitenwirkung hat. Ich finde es auch manchmal so, wenn, ich meine, das haben ja auch andere so aus dem Corpo-Meme-Team ja auch schon erlebt, vor allem wenn man dann in andere Verbindungen geht und man das dann erzählt mit Corpo-Meme. Gut, bei mir weiß man es jetzt mittlerweile. Ne? Leute kennen mich auch durch den Podcast. Es ist immer so, man hat irgendwie das Gefühl, man hat den Roman einer Generation geschrieben, weil alle es kennen, alle drüber reden und sagen, ja, das passt, das stimmt. Das ist wie diese Schriftsteller, die halt so den Nerv einer Zeit getroffen haben, finde ich, so von der Reaktion. Es ist halt wirklich auch ein wunderschönes Erlebnis.
Ja, also man merkt das selbst. Also ich weiß noch, das war relativ früh bei uns. Also auch wenn du aktiv wurdest, wurde halt gesagt, hey, nur damit du weißt, du kannst es gerne erzählen, dass du es machst, aber du erzählst nicht, dass wer sonst noch alles dabei macht.
Genau, weil die
Leute,
ja bis heute
genau, weil die Leute halt auch sagen, hey, ich habe halt keinen Bock, dass jeder weiß, was ich mache oder beziehungsweise auch, dass ich sage, ich will auch mit einfach so, das sind einfach 2 Welten und dass man einfach sagt, okay, ich habe damals so auch, als ich damals dann Corpo-Meme war, war es so, ist auch so ein bisschen schmunzeln, wenn man so zurückdenkt, so, dass man auf einmal denkt, so, wow, ich bin jetzt aufgestiegen so in die Oberliga und ich bin da jetzt Admin und so weiter. Und ich weiß ja noch, ich habe das dann irgendwie meinen Leibburschen gezeigt, so, hey, schau mal so auf Instagram, dass ich so zeige, so, hey, hier, das ist mein Account. Mhm. Wenn man so den Account wechseln will, so, hier, das ist mein Account, hier ist der Account von meiner Verbindung. Und dann hier unten ist so der Corpo-Meme-Account.
Ich muss das auch immer zeigen, weil die Leute einem das nicht glauben.
Ich weiß noch, wenn das aber Leute nicht kennen, dass du halt den Account wechseln kannst, dann schauen die dann an, so, okay, was ist da jetzt? Was soll ich da jetzt sehen? Und ich so, ja, schau doch, welche Accounts da sind. Die so, ja, okay. Und? Der Corpo-Meme. Oder so, ja, machst du da wohl was? So, ja, ich bin jetzt Admin, ich mach da Bilder. Was? So, echt? So, ja. Hast du das gegründet? Und ich so, nein, das ist wieder nicht. Ich bin doch erst seit ein paar Jahren dabei. Ich kann ja nicht schon seit 10 Jahren Memes machen.
Ich hatte auch mal die Situation, da war mal Bummel, klingelt, aktiver macht auf, hätte so null Bock, uns reinzulassen. Der so, ja, nee, das geht jetzt nicht, weil später Veranstaltung und bla bla bla. Und Ich hatte schon ein paar Stationen hinter mir, da habe ich Spaß gesagt, ja, ich bin aber der Gründer von Corpo-Meme. Ja, laber nicht. Und ich so, Account gezeigt. Der so, oh, Corpo-Meme ist da. Kommt rein. Dann haben wir noch einen schönen Abend gehabt.
Ja, das ist, ich weiß auch selbst noch, als dann auch mal dann Füchse auf mich zugekommen sind von aus meiner Verbindung, die dann auch so gesagt haben, so, hey, ich habe hier was gefunden. Und so, ja, was denn? Ja, kennst du Corpo-Meme? Und ich so, ja, natürlich. Oder wenn halt auch neue Mitglieder dann auf einmal was stoßen, so, oh, was ist denn Frittenbude, was ist denn Members of Marburg, was ist denn Dr. Sauf-Problem und so weiter und so fort. Ja. Das ist auch so, ja, das kennt man alles, das ist halt auch wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber dass man so sagt, so, hey, da war was, was wirklich richtig, richtig präsent war. Und was man aber auch merkt, dass halt vieles halt auch einfach auf Facebook war und auch auf Facebook geblieben ist und das halt durch einfach den strukturellen Wandel von Social Media auch halt einfach kaum noch Zuschauer mit sich greifen kann. Also ich weiß jetzt nicht, wie damals war, als ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt auf Instagram. Ich weiß noch, was die Diskussion, also die Diskussion war kurz bevor ich in meine Verbindung gekommen bin, dass wo denn aufrichtig diskutiert wurde, ob man jetzt einen Instagram-Account gründen soll.
Ich glaube, das hast du bei jedem Medium. Und dann 5 Jahre zu spät macht es dann jeder. Gleich ist die Sache mit TikTok jetzt wieder. Ey, die ganze Welt hat schon sich satt gesehen an TikTok. Und die Corpo-Blase ist da immer noch nicht richtig rübergerutscht, ne?
Aber Wein kommt wieder.
Ich hoffe, das war so geil. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Microsoft jetzt eingestellt hat.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Aber ich würde sagen, auch in Rücksprache mit dem Restteam, wir wollten einen kleinen Call to Action einbauen. Und zwar, wir brauchen auch jetzt, wie du damals zu uns gekommen bist, als wir Nachwuchs gesucht haben, ihr da draußen, Corpo-Meme braucht wieder Nachwuchs. Wir wollen nochmal 10 Jahre drauf gerne draufsetzen, aber das geht auch nur, wenn wir auch Aktive haben, die am Puls der Zeit sind und den Humor davon tragen können. Wir sind mittlerweile halt eine philiströse Gruppe von fast nur alten Herren, oder sind wir mittlerweile schon alle alte Herren?
Ich glaube, einer ist noch nicht alter Herr.
Ein einziger, ne?
Ein einziger.
Ja, 10% davon sind noch aktiv. Daher, die Regeln sind, ne, wie folgt, dass man wie viele Fotos einstellen, also Memes einsenden soll?
Mindestens 5.
Und wie viel Mal müssen die 1000 Likes geknackt werden?
Also ich würde sagen, erstmal 5 Memes auf Instagram posten. Dann validieren wir die erstmal intern und zu sagen, was ist das? Du hast nur 5-mal ein Selfie gepostet. Das ist jetzt kein Meme. Dann würden wir sagen, okay, wählen wir das aus. Und entweder machen wir ein Best-of sozusagen. Wir posten einmal sozusagen eine Bildcollage. Die 5 Bilder oder die Bilder, die ihr gepostet habt, mal sehen, wie die abschneiden. Oder wir sagen, wir stehen sie einfach und geben niemandem was und machen es einfach so weiter und fragen jeden Tag nach neuen Leuten. Nee, ich würde sagen, mindestens 5 Bilder und wenn die dann gut ankommen, würde ich sagen, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, Mitglied werden in dieser Champions League der Meme-Macherei.
Nein, aber ihr müsst 3-mal 1000 Likes knacken in den 3 Monaten. Es kann natürlich einiges an Content geliefert werden, wenn die so drin sind. Dann wird nochmal evaluiert. Dann gibt es noch das Fuchsenjahr, was zu Ende läuft. Also das heißt, 12 Monate muss man vom Eintritt bis zum Ende dann kontinuierlich partizipieren. Sachen wie Klausurenphase und sonst wie sind keine Ausreden in unseren Augen. Und wenn man das geschafft hat, ist man Teil des Teams.
Genau, was man gleich schon mal mitgeben kann, was so die wichtigsten Regeln sind, nicht gegen einzelne Bünde schießen, das ist nichts, was wir machen, auch keine Personen, ob sie jetzt in der Corpo-Welt, in der Öffentlichkeit stehen würden oder nicht, sozusagen denunzieren oder beziehungsweise auch als Meme-Vorrat geben, nicht sagen so, hey, ich habe hier einen Bundesbruder, der ein lustiges Bild gemacht hat, das werde ich jetzt der ganzen Welt zeigen, das ist auch nicht so, was wir suchen, also Die typischen Memes nehmen, lustigen Content draus machen, uns einschicken und auf Instagram Und dann werden wir uns bei euch melden.
Freuen wir uns drauf. Dann lass uns doch jetzt noch zum letzten Thema kommen. Du bist ja auch hier Mitbegründer von Corpo Content Lab. Ich hatte dich ja damals gefragt, ob du Lust hast, mit rüberzukommen. Und du hast ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ja auch einen bedeutenden Beitrag direkt am Anfang geleistet. Du hast ja vor allem den Titel Laberlümmel hast du dir ausgedacht, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Und es sind ja viele eigene andere Sachen auch von dir. Zum Beispiel, du hast ja auch öfters den Schnitt der Folgen auch übernommen, vor allem wenn eine Musik am Anfang läuft, dann ist das in der Regel auch von dir.
Das ist mein Markenzeichen. Nein, ich weiß noch, das war so Anfang 2014, da war ich gerade in meiner Abschlussarbeit oder kurz davor, kamst du, glaube ich, mal, hast du mich mal ein paar Mal angerufen, hast gesagt, hey, ich habe so eine Idee, wir könnten... 2024 kamst du, ich war mitten in meiner Abschlussarbeit und du kamst dann so an, so, hey, ich habe so eine Idee mit einem Podcast, da könnten wir doch machen und so ein paar Leute einladen und so weiter und so fort. Und dann so dieses typische, erstmal in die Gedanken kommen, warum es nicht klappt. Und dann habe ich so gedacht, so, ja, wäre schon lustig. Und wie hast du das gedacht? Und du warst aber schon immer jemand, der gesagt hat, so, ja, also ich habe jetzt mir schon drüber Gedanken gemacht, ich habe den und den sicher, der würde da reinkommen. Und dann denke ich so, auch so, ja, okay, wow, das ist halt nicht so wie der typische Bundesbruder, der dann kommt und sagt, hey, ich habe die Idee, machen wir X, ich habe 0, jetzt müssen wir nur Gas geben. Und dann denkst du so, ja, das wird nicht funktionieren. Aber das, du kamst am Anfang mit dem Konzept und gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, könnte was werden. Haben dann so ein bisschen an dem Konzept geschleift und so weiter. Aber ich habe dann immer gesagt, so, ja, schauen wir mal, wie es geht. Und du kamst dann auch mit den Ideen, so, ja, wie sollten wir das nennen und so weiter. Und dann kam ich halt auch mit der Idee, mit dem Laberlümmel sozusagen, dem Wortlaut, um die Ecke. Aber ich glaube, die ersten Folgen hast du dann noch ganz alleine gemacht. Und dann habe ich aber auch gesagt, so, hey, wenn du da mal Hilfe brauchst, kann ich dir da gerne mal helfen. Und so vor allem so Richtung Videoschnitt oder Audioschnitt habe ich ein bisschen Erfahrung, da kann ich dir ein bisschen helfen. Und mache ich ja bis heute, dass ich so ein, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent der Folgen, also so ein
schon. Einige hast du schon gemacht.
Ja,
der ganze August praktisch war von
mir. Der ganze August war von mir.
Ganz in Remote-Folgen hat das ja gemacht.
Das habe ich schon mal bei Kaufen gehört, dass ein ganzer Monat von mir war.
Ja.
Und das war dann einfach so, dass du gesagt hast, hey, hier kannst du mir aushelfen und so weiter. Das hat dann eigentlich immer ganz gut funktioniert und so weiter. Dass ich dann immer so gesagt habe, so, hey, ich bin hier im Hintergrund. Ich war nie die, wie du, ich war nie die Rampensau, dass ich sage, hey, ich war auch nicht so, ich glaube, du hast mich auch relativ früh gefragt, so, hey, willst du nicht gleich hier mit auch im Talk mit rein sein? Du kannst hier mein Co-Host sein oder du kannst hier gleich irgendwie in der dritten Folge drin sein.
Du meintest, dass er Jamie sein könnte.
Jamie, und da habe ich auch gesagt, so, ah, da war ich auch eher der Vorsichtige, da gesagt, lass erstmal so, aber ich habe jetzt nicht gesagt, lass mal die 100 Folgen voll machen, haben wir ja auch mittlerweile geschafft.
Ich weiß noch, da hatten wir am Anfang telefoniert, da meinst du, boah, ey, jede Woche posten, sollen wir da 50 Stück dann im Jahr produzieren oder was? Das waren dann 64, die wir dieses Jahr produzieren.
Das ist aber bis heute so, das ist auch dieses typische Corpo-Meme-Gedanke, so, ja, wir, so, okay, irgendwie, hey Leute, wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen nur 6 Memes gepostet. Wir müssen mal wieder sozusagen ein bisschen füllen, dass wir halt auch wieder jeden Tag Content machen. Und dann kommt so wieder einer so, boah, mich hat die Muse geküsst. Ich habe 7 Bilder gemacht. Ich habe alle heute gepostet. Und ich so,
oh nein.
So, warum? Du hättest eine Woche füllen können. Jetzt hast du einen lustigen Tag gehabt, die sich alle gegenseitig den Content wegschnappen in der Timeline. Und so haben sie auch mal mit dir gesagt, ja, ich habe jetzt den super, den mache ich jetzt als Sonderfolge. Ich so, ja, lass ihn doch nicht machen. Komm, mach weiter. Dann hast du eine Woche sozusagen mehr Ruhe. Und da hast du aber bis heute immer gesagt, nee, ich will hier meine Sonderfolgen. Da war ich am Anfang nicht so dafür, aber du hast das dann durchgezogen. Du hast natürlich immer das letzte Wort. Und der Fame und das Geld gibt dir ja anscheinend recht.
Nee, aber das ist... Sonderfolgen sind so eine Sache. Dieses Jahr gibt es die. Nächstes Jahr 2026... ist einfach geplant, immer jeden Montag eine Folge. Das ist ja auch ein Marathon, den wir laufen und wir versuchen ja auch kontinuierlich dabei zu sein. Ein Ende ist bis jetzt, ich habe auf Holz geklopft, ist nicht in Sicht und es ist auch ein spannendes, super Projekt auf jeden Fall mit so vielen Personen, die man kennenlernen darf, auch verbindungstechnisch, was sich da alles nochmal ergeben hat, auch durch die Workshops und sonst wie diese vielen Häuser, die man wieder besucht, das ist wie früher. So in den intensivsten Burschensemestern ist das. Das ist halt schön, super, auch in Weinheim die Rede halten zu dürfen. Das war grandios. Also da bin ich bis heute glücklich und dankbar für. Also es ist schon cool. Aber auch mal wieder zu dir zurückzukommen. Du hast ja wirklich Also du warst ja nie präsent, auch den Hörern nicht so ganz bekannt, weil du wolltest ja eher da im Hintergrund bleiben. Ich freue mich auch, dass du heute da mal ans Mikrofon gekommen bist. Und es wird ja auch bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Auch für die Leute da draußen, es ist nicht nur Paul, der da mit uns drin ist, es ist der Max ist mit bei uns drin, ich bin mit da drin und wir haben sogar noch einen vierten Gesellschafter, der auch noch mit drin ist. Und
es werden immer mehr.
Es ist immer noch die gleiche, ja, es werden vielleicht sogar noch mehr in Zukunft. Müssen wir mal schauen. Und ja, das ist das Schöne. Ich würde sagen, wir finden jetzt mal langsam Abschluss. Max, schön, dass du da warst. Nochmal die Standardfrage so zum Schluss. Was würdest du einem jungen Hörer, der da draußen, gerade draußen sitzt, der überlegt, Verbindung, Studium, Engagement, ja, nein? Was wäre dein Appell?
Mein Appell ist immer, du musst es einfach versuchen. Einfach mal machen. Wie gesagt, wir schauen alle darauf zurück und sagen eher dieses, ah, was wäre gewesen, wenn ich es doch gemacht hätte. Einfach versuchen. Wir sind in einer heutigen Zeit, wo niemand mehr sozusagen den geraden Lebenslauf hat. Es sagt nicht mehr, ja, ich habe mein Abitur gemacht, dann habe ich mein eine Studium gemacht in Regelstudienzeit, dann habe ich 40 Jahre bei dem Unternehmen gearbeitet und dann bin ich jetzt in Rente. Ich glaube, dass es diesen Lebenslauf nur noch sehr, sehr selten geben wird. Und
ja, denke ich auch.
Es ist einfach immer schön zu sehen, wenn Bundesbrüder nachkommen, wenn auch bei anderen Verbindungen neue Leute dazukommen und sagen, hey, es ist richtig cool zu sehen, wir haben auch, wenn mal ein Keilgast dann bei dir war und du sagst, hey, ich hätte dich gerne aktiv gemacht, so, und dann der dich aber absagt und dann siehst du ihn bei einem anderen Haus und denkst ja auch einmal so, ja, mal, ist vielleicht nicht das, was ich wollte, aber wie gesagt, lieber bei einer anderen Verbindung aktiv als nicht aktiv und dass man immer mal wieder sagt, hey, dieses ganze System läuft weiter, die Leute kommen, die Leute haben immer noch Bock und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass sozusagen das Weiterreichen des Feuers und nicht das Aufbewahren der Asche, wenn wir nochmal mit so einem richtigen Spruch hier rausgehen wollen.
So ein Standardgassenhauer. Max, vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Max, viel Spaß beim Schneiden dieser Folge.
Das werde ich haben.
Und ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut.